Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Puff.
Hallo Martin, wie geht es dir heute?
Nun, in manchen Bereichen gut und in anderen nicht ganz so gut. Belassen wir es doch dabei.
Ich denke, das werden wir nicht näher erörtern, denn wir haben wichtigere Dinge zu besprechen.
Ja, wenn wir kurz zum Bild im Hintergrund der letzten Sendung gehen, haben wir einen ähnlichen Gesichtsausdruck und ein ähnliches Empfinden, wie dieser Mann es hatte.
Der arme Kerl, der über die Umstände nachdachte, in denen die Gemeinde sich befindet.
Ja.
Na gut. Okay, ich dachte, er wäre eine Katze, die die Tauben aufscheuchen würde.
Deswegen haben wir jetzt einen kleinen Wolkenpilz auf diesem Bild.
Es wird schlimmer.
Beginnen wir mit einem Gebet. Unser himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns wieder hier zusammengebracht hast. Bitte erleuchte wie immer unseren Verstand, hilf uns durch dieses Gespräch und sei bitte bei uns. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, es gibt viele Gerüchte und niemand weiß wirklich, was Realität ist. Natürlich sprechen wir jetzt über den Nahen Osten, stimmt's? Und was gerade im Iran passiert, was in Israel passiert, was in Gaza passiert. Und darüber, was nuklear möglich wäre und die nuklearen Standorte, die ausgelöscht werden müssen. Es gibt immer noch viel Aufregung im Nahen Osten. Und als Konsequenz debattieren verschiedene Missionswerke natürlich, welche Relevanz das alles hinsichtlich der Prophetie hat. Wir haben Missionswerke, die behaupten, dass der Nordkönig der Islam sei und besonders für die Türkei gelte. Das war ein zentraler Teil des Osmanischen Reiches. Wird sich jetzt mit der besonderen Situation im Iran und Israel dazwischen die Türkei auch noch einmischen? Wird das die Prophetie erfüllen? Wird dieser Nordkönig Jerusalem angreifen? Dann gibt es andere, die behaupten, nein, der Südkönig wäre der Islam und der Nordkönig ist wahrscheinlich das Papsttum. Und Nordkönig und Südkönig stehen miteinander in einem Konflikt. Irgendwie ist Jerusalem auch noch im Bild und das erfüllt damit die Prophetie. Martin, die Verwirrung da draußen ist so groß. Dann hatte man die Angriffe auf die iranischen Nuklearstandorte. Die B-2-Bomber, die Tarnkappenbomber und jene Bomber und wie viele diese Megabomben geworfen wurden. Manche sagen 6, andere sagen 14. Manche sagen, die Orte wurden dem Erdboden gleichgemacht. Andere sagen, das wurden sie nicht und der Ayatollah selbst meinte, dass dieser Zerstörungsversuch völlig erfolglos war. Der Leiter des Militärs sagt, es war ein völliger Erfolg. Die Demokraten sagen dieses und Trump sagt jenes. Die Nachrichtenagentur sagt, es wären Fake News und andere sagen anderes. Martin, das klingt wie eine völlige Vermischung von Gerüchten und Realität.
An diesem Punkt ist es genau genommen totales Chaos.
Die Frage ist doch, ob es eine Rolle spielt.
Schau, das Problem ist folgendes. Und ich habe einige dieser Erklärungen dazu gehört, dass das ein Zeichen sei, das uns zeigen würde, wo wir stehen, wie nah dran wir sind. Oder sogar, dass das Ende der Gnadenzeit mit bestimmten Zeichen gekommen ist, die an die Situation mit Jerusalem, Iran oder dem Islam und all diesen Dingen verknüpft sind.
Okay. Warum machen wir das? Ich denke, dass es für uns an der Zeit ist, bestimmte Denkmuster wieder zurechtzurücken. Ist der Islam jetzt der Nordkönig? Ist der Islam jetzt der Südkönig? Was ist er denn? Nun, über diese Spekulation haben wir sehr viele Male gesprochen. Und wir haben beständig den Anspruch erhoben, dass der Nordkönig das Papsttum ist. Wir sind diesbezüglich weder nach links noch nach rechts abgewichen. Persönlich denke ich, dass es abwegig ist, den Islam in irgendeine dieser Spekulationen mit einzubeziehen, außer dass er ein fester Bestandteil einer religiösen Einheit ist. Aber zu behaupten, dass er der Südkönig sei oder der Nordkönig selbst, ist meiner Meinung nach und wie ich es annehme, auch deiner Meinung nach völlig abwegig.
Ja.
Dazu stiftet das Verwirrung und hat keinen Bezug zum prophetischen Bild, wie es in der Schrift oder im Geist der Weissagung umrissen ist. Ganz egal, was diese Missionswerke sagen, meiner Meinung nach befinden sie sich damit auf dem Holzweg.
Nun, ich denke, die Sache ist folgende. Wenn es so wichtig und so eindeutig sein sollte, dann hätte der große Kampf viel mehr darüber zu sagen gehabt.
Er hatte dazu nichts zu sagen, nichts. Also versuchen wir doch einfach, ein bisschen Durchblick zu bekommen und zu sehen, wer ist eigentlich wer und wer mit wem.
Und zwar nicht, um unserer Meinung dazu zu folgen.
Nein.
Schauen wir doch, was die Schrift dazu zu sagen hat.
Und wie wir es schon in der Vergangenheit sagten, James White tadelte Uriah Smith, als dieser behauptete, dass die Türkei der Nordkönig sei. Mit viel Bibelstudium und viel Rückendeckung sagte er, dass das eine lächerliche Ansicht sei und der Nordkönig das Papsttum ist. Natürlich wurde er von Ellen White die Art und Weise getadelt, in der er dies öffentlich tat, anstatt zu seinem Bruder zu gehen und mit ihm persönlich zu reden. Aber es hat den Anschein, dass diese Verwirrung dazu geführt hat, dass man mit manchen auch heute die Basics durchgehen sollte, einfach um die Blickrichtung wieder zurechtzurücken.
Ja, also sie tadelte James White nicht dafür, was er sagte, sondern dafür,
Nein.
wie er es sagte.
Richtig, genau so war die Situation damals. Und natürlich befindet sich das alles in einem Gesamtpaket, wie alles sich entwickeln und abspielen wird. Und wann diese letzten Ereignisse stattfinden werden. Und das Reich Gottes ist sehr darin eingebunden. Denn diejenigen, die den Nahen Osten im Fokus haben, sind wirklich durch den Futurismus verwirrt.
Da gibt es ein Gemisch, da gibt es ein neues Gemisch, das jetzt von unseren eigenen Reihen herausgebracht wird.
Ja, das ist, als ob man das Bild im großen Kampf herausnimmt und die deutlichen Erläuterungen, die es darin gibt, wer denn am Ende der Zeit beobachtet werden muss, nämlich das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde. Das sind die zwei wichtigen Figuren. Nein, wir mischen jetzt den Islam dazu und wir mischen die Türkei darunter. Wir werfen alles in einen Mixer und machen daraus eine Suppe, die so ungenießbar ist, dass niemand sie verdauen könnte, geschweige denn essen.
Die Sache ist aber die, es wird in manche Paradigmen hineinpassen.
Es ist so aufregend, denn schau dir das ganze Durcheinander im Nahen Osten an.
Ich habe nur Angst davor, dass man da sitzt und auf dieses Zeichen wartet, während all die anderen Dinge schon anfangen zu geschehen.
Und man schließlich sagte, was ist dann jetzt passiert?
Ja, und dann könnte man einige der deutlichen Dinge beiseite schieben, die währenddessen geschehen. Weil man sagt, warte doch noch, es kann doch nicht sein, weil wir noch auf das Zeichen warten.
Richtig. Also wir müssen uns ansehen, was im Nahen Osten geschieht. Aber lass uns zuerst ansehen, was nach Meinung einiger Leute geschehen muss. Wir haben hier ein Gespräch zwischen Tucker Carlson und Ted Cruz. Es ist interessant zu sehen, wie diese Administratoren in der Regierung über diese Themen denken. Sehen wir es uns also an.
Sie deuteten an, dass das, was ich gerade sagte, seltsam wäre. Nämlich, dass ich, als ich in den Senat kam, beschloss, dass ich der führende Verteidiger Israels werden würde. Sie fragten nicht, warum, also lassen Sie mich sagen, warum.
Okay.
Es gibt einen zweifachen Grund dafür. Zuerst einmal als Christ. In meiner Kindheit wurde mir in der Sonntagsschule aus der Bibel gelehrt, dass diejenigen, die Israel segnen, gesegnet werden. Und wer Israel flucht, der wird verflucht. Was mich angeht, möchte ich auf der Seite des Segens stehen. Wer die Regierung von Israel segnet? Es heißt, wer Israel segnet. Es heißt nicht die Regierung. Es spricht von der Nation Israel. Das befindet sich in der Bibel. Als Christ glaube ich das. Wo steht das? Ich kann das finden. Ich kann die Bibelstelle nicht auswendig sagen, nehmen Sie einfach Ihr Handy. Es steht in 1. Mose. Sie zitieren also einen Bibelvers. Sie haben keinen Kontext. Sie wissen nicht, wo es in der Bibel steht. Aber das ist Ihre Theologie. Ich bin durcheinander. Was bedeutet das überhaupt? Ich bin ein Christ. Ich möchte wissen, wovon Sie sprechen. Okay, woher kommt meine Unterstützung für Israel? Zuerst einmal, weil uns biblisch geboten wird, Israel zu unterstützen. Und zweitens, einen Moment bitte, Sie sind ein Senator und jetzt kommen Sie mit einer Theologie? Ich bin Christ, ich darf dazu meine Meinung sagen. Und als Christen wird geboten, die Regierung von Israel zu unterstützen? Uns wird geboten, Israel zu unterstützen. Was bedeutet das? Uns wird gesagt, dass derjenige, der segnet, gesegnet wird. Moment, definieren Sie Israel, das ist wichtig. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Definieren Sie Israel? Wissen Sie wirklich nicht, was Israel ist? Das wäre das Land, zu dem Sie 49 Fragen gefragt haben. Also darauf bezieht sich 1. Mose? Davon spricht Gott? Die Nation Israel, ja. Mit den gewaltigen Grenzen der gegenwärtigen Regierung spricht er über ein politisches Gebilde namens Israel? Er spricht über die Nation Israel. Nationen existieren und er bespricht eine Nation. Das Volk Israel war eine Nation. Ist die Nation, auf die er sich in 1. Mose bezieht, dieselbe wie das Land, das von Benjamin Netanyahu angeführt wird? Ja, ist sie. Ich spreche von dem politischen Gebilde, das modernen Israel. Ja, und das ist Israel. Sie glauben, dass Gott darüber in 1. Mose sprach? Ja, das tue ich. Aber dieses Land existiert seit wann? Seit tausenden von Jahren. Es gab eine Zeit, als es nicht existierte und es wurde vor 70 Jahren neu geschaffen. Ich meine damit, dass ich denke, dass die meisten Leute verstehen, dass dieser Vers in 1. Mose sich auf das jüdische Volk, auf Gottes auserwählter Volk bezieht. Das sagt es nicht. Also Sie sagen als Christ, wenn ich an Jesus glaube, muss ich den modernen Staat Israel unterstützen? Das sage ich nicht. Ich erkläre für mich, was meine Motivation ist.
Nun, Martin, wenn man je Verwirrung hatte, dann hier, oder?
Das ist wahr.
Ich denke, das Fazit dieser Diskussion ist die Frage, die Tucker ihm stellte. Definiere Israel.
Ja, definiere Israel. Die Nation, das Volk.
Was ist es? Ist es das politische Gebilde? Nein, nicht das politische. Ist es die Nation? Nein, es ist die Nation. Aber was immer es ist, ich werde es unterstützen, richtig? Sie ziehen dafür in den Krieg. Sie werden alles tun, um es zu unterstützen. Nun, die Bibel definiert das moderne Israel. Sehr eindeutig. Sie sagt, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Das heißt also, das moderne Israel sind diejenigen, die Jesus Christus als den Messias angenommen haben und in sein Reich eingehen. Das ist das moderne Israel. Wir sehen uns später noch einige Texte an.
Und wir werden die Sache mit dem Reich noch definieren.
Ja, diese Sache mit dem Reich ist sehr verwirrend. Also was sagt die Bibel? Das alte Israel war die buchstäbliche Nation. Und sie sollte den Erlösungsplan in die ganze Welt hinaustragen. Durch das Zeremonialgesetz hatten sie eine vollständige Blaupause des Erlösungsplans. Sie versagten. Sie behielten es für sich und wollten die Herrscher hier auf Erden werden. Und sie wollten über jede Nation herrschen und ein greifbares Konstrukt namens Reich Gottes errichten, und zwar hier auf Erden. Christus kam und zerstörte diese kleine Blase. Also seit 2000 Jahren geistert diese Gedankenblase herum. Und jetzt gibt es Menschen wie Ted Cruz, die glauben, dass sie die Herrschaft errichten müssen, das Reich hier auf der Erde. Sie sind also Dominionisten. Also früher oder später muss dieses Reich kommen. Es kam nicht zur Zeit der Juden, also muss es gleich jetzt kommen. Aber irgendwie sind die Juden mit eingebunden und so weiter und so weiter. Sagte Jesus nicht, euer Haus soll euch wüst gelassen werden?
Ja.
Was bedeutet das? Wir haben das 100.001 Mal besprochen. Wenn das Haus wüst, verwüstet oder öde gelassen wird, dann hat es keinerlei Auswirkung auf irgendetwas mehr, weil Gott es als Nation verlassen hat.
Genau. Es ist vorbei.
Es ist vorbei. Paul stellt sehr eindeutig fest, dass die vom jüdischen Glauben vom Weinstock abgeschnitten und ausgepropft wurden, Aber wenn sie Jesus als Messias annehmen, können sie wieder eingepfropft werden.
Dazu einfach eine Frage. Bedeutet das, dass es eine Nation sein wird, die eingepfropft werden wird?
Was bedeutet es, eingepfropft zu werden? Wer ist der Weinstock?
Jesus.
Okay, also sie müssen wieder in Jesus eingepfropft werden.
Also sind es Einzelpersonen, die ihn annehmen.
Richtig. Dann werden sie Teil des Reiches Gottes, stimmt's? Also Martin, die Nation Israel hat null Relevanz, soweit es die Bibel betrifft. Und die Terminologie, die man in der Bibel hat, wie das Israel Gottes, sind das diejenigen, die mit Gott rangen und überwanden. Das bedeutet das Wort Israel, richtig?
Überwinder.
Er ist nicht länger ein Betrüger. Er ist der, der mit Gott rang und überwand. Es ist ein geistliches Reich. Das physische Reich wird kommen, aber zu seinen Bedingungen und nicht zu unseren. Damit werden wir uns noch befassen.
Und dieses Reich ist nicht von dieser Welt.
Also das gegenwärtige Reich oder die gegenwärtige Nation, das physische Gebilde, das politische Gebilde, das man im Nahen Osten hat, ist nichts anderes als ein freimaurerisches Konstrukt, das 1948 errichtet wurde und diese Nation repräsentiert. Es ist keine Nation, die von Gott aufgebaut wurde, sondern es ist eine Nation, die von einem freimaurerischen Konstrukt aufgebaut wurde, worin Nationen wie die Briten, die Vereinigten Staaten, die UNO und alle zusammen das aufgerichtet haben. Nun, dafür muss es einen Grund geben. Denn irgendwo muss dahinter doch ein Plan stecken. Aber als Nation ist für sie bei den letzten Ereignissen der Prophetie keine Rolle vorgesehen.
Also das ist eine politische Sache und damit ist auch eine biblische verknüpft. Biblisch gesehen ist es wüst, verwüstet, öde.
Richtig. Also der Blick von Gottes Volk muss auf den Nordkönig gerichtet sein. Wenn man natürlich den Nordkönig als politisches Gebilde definiert, das im Nahen Osten sitzt, dann macht man den Antitypus mit dem Typus gleich. Und man wird total verloren, orientierungslos auf dem Meer dahintreiben, was ein universaler Konflikt der Ideologien ist. Christus ist der Mittelpunkt. Und wenn Israel und der Islam miteinander einen Krieg haben, nun beide leugnen Christus. Hinsichtlich des Endzeitszenarios ist das irrelevant. Der Mittelpunkt, der Eckstein, der verworfen wurde, ist Jesus. Und auf dem Spiel stehen Jesus und sein Reich, keine Reiche, die ihn verworfen haben. Darauf werden wir noch zurückkommen. Also jetzt hat man diese Leute, die dieses Konstrukt eines Reiches hier auf Erden im Namen Jesu errichten wollen, sodass er kommen und es übernehmen kann, wenn die Zeit passt. Sagen wir einmal nach 1000 Jahren oder wann immer. Auch Hitler dachte, er würde ein 1000-jähriges Reich errichten. Das kam nie zustande. Die Juden dachten, sie würden es errichten. Es kam nie zustande. Aber diese ewige Hoffnung bleibt im menschlichen Denken bestehen, stimmt's?
Das ist wie mit den zehn Zehen der Statue in Daniel. Europa versucht, sich zu vereinen, um eine Regierung auf Erden aufzurichten.
Richtig. Und die Thematik ist so verwirrend. Nun, der Top-Theologe, der sich mit diesem Thema befasst und dabei hier ein Reich errichtet und die Kontrolle über die Dinge und die christliche Moralität übernimmt, ist Douglas Wilson, stimmt's?
Er spielt eine Rolle dabei.
Er bespricht das Gespräch von Ted Cruz mit Tucker Carlson, stimmt's? Hören wir doch rein, was er zu sagen hat.
Zusammenfassend würde ich sagen, dass Tucker einige Punkte hat und Ted Cruz genauso. Beide haben etwas zu sagen. Tucker scheint sagen zu wollen, dass dieser Vers in 1. Mose nichts mit irgendjemandem heute zu tun hat, was problematisch ist. Und Ted Cruz scheint sagen zu wollen, dass es sich geradewegs auf das Volk von Israel heute im Nahen Osten bezieht. Und das ist problematisch.
in the Middle East today, and that's problematic. It is possible.
Möglicherweise glaubt Tucker mit seiner Aussage, dass die Passage in 1. Mose sich im ganzen Alten Testament auf die Juden als Gottes auserwähltes Volk bezieht und allein und ausschließlich auf die christliche Kirche im Neuen Testament. Ich denke, dass es sich in der Zeit des Neuen Testaments auf die christliche Kirche bezieht. Aber ich glaube auch, dass dem ethnischen Israel, den ethnischen Juden, eine Wiederaufnahme in diese Kirche verheißen wurde. Die Bibel als Ganzes genommen weist sehr wohl darauf hin, dass das jüdische Volk erneut in Israel eine Rolle zu spielen haben wird. Römer 11. Ganz nebenbei war das, außer beim Dispensationalismus, eine historische reformierte Sichtweise seit der Zeit der Reformation. Immer und immer wieder haben reformierte Gelehrte, Prediger, Theologen die Bekehrung der Juden in der Zukunft bestätigt, was ein reformiertes Erkennungsmerkmal ist.
Nun, Martin, das war sehr interessant, weil man hier eine Theologie hat, die anscheinend das Judentum und das Christentum kombinieren will. Wir haben immer wieder gezeigt, dass sogar die Mitglieder des Sanhedrins unserer Zeit, wenn man das so nennen will, in Anspruch nehmen, dass ihr Messias nicht Jesus Christus ist. Tatsache ist, dass der Talmud Jesus als Messias völlig ablehnt. Manche sind ziemlich lautstark. Sie hassen die Vorstellung wirklich, dass Jesus Christus der Messias sein sollte. Also warten sie auf einen anderen. Es ist wahr, dass viele der Juden das Licht sehen, das Evangelium annehmen und wieder in den Weinstock eingepfropft werden. Sie werden Jesus als Messias annehmen, aber als Nation ist ihr Haus wüst, was bedeutet, dass sie von Gott für immer aufgegeben sind. Die Frage ist, ob man in Christus ist oder nicht in Christus ist.
Also der Fokus, sagen wir, bei der Evangelisation und damit die Welt zu erreichen, da gibt es keine Völker mehr, die besonders erreicht werden müssen. Das klingt, als ob die Juden oder Israeliten im Vergleich mit anderen eine besondere Zeit haben werden, in der auf sie geblickt und sie erreicht werden. Und das ist nicht biblisch.
Nein, sie sind ohne Christus.
Ja.
Deshalb sind sie ein Ziel der Evangelisation. Der Islam ist ohne Christus. Deshalb sind sie ein Ziel der Evangelisation. Nichts anderes. Nichts anderes. Lass es uns wiederholen.
Nichts anderes.
Wenn sie als Einzelpersonen Jesus annehmen, denn dass sie das als Nation jemals tun werden, bezweifle ich, dann ist das schön. Wenn nicht, dann befinden sie sich außerhalb des Bundes. Denn der Bund ist da verortet, wo der Messias ist. Und der Messias ist Jesus Christus. Er erfüllte die biblische Prophetie von Daniel 8 und 9. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, dass sie ihn ablehnten.
Vielleicht können wir den Zuschauern noch berichten, dass wir vor kurzem eine Diskussion mit zwei anderen Missionswerken hatten, die aufgezeichnet wurde. Wir hatten Gespräche auch mit jemandem, der christlich-nationale Ansichten hatte.
Ja.
Das wird am 17. Juli auf Englisch ausgestrahlt. Die Leute können sich das vormerken,
ja.
Falls möglich, also wenn er möchte, wird Douglas Wilson, den wir gerade zeigten, ein ähnliches Gespräch mit uns wie mit den anderen haben.
Ja, und natürlich werden wir eine Sichtweise haben, die das, was er glaubt, nicht annimmt.
Also das wäre interessant. Ich würde ja gerne eine Frage stellen. Er erwähnte hier die Reformierten und die reformierten Sichtweisen. Aber warum anerkennen Sie dann beispielsweise nicht die reformierten Ansichten zum Sabbat und diese Dinge?
Und auch den Antichristen.
Und den Antichristen. Wir werden zu diesen interessanten Fragen kommen, aber jetzt muss das hier genügen.
Wir haben also eine sehr bunt gewürfelte Theologie. Lass uns einfach zum Nahen Osten gehen und sehen, was dort hinter den Kulissen gerade geschieht, außer dass Bomben fallen. Vergessen wir einmal die Bomben, die fallen. Hier ist ein Artikel über Trump, der sagt, dass er sich eigentlich für den Nobelpreis qualifiziert hätte. Er sagte, er sollte 5 Friedensnobelpreise gewonnen haben, während er weiterhin Angriffe auf den Iran abwägt. Vermutlich, weil ihn Trumps Verlagen, als Friedensstifter angesehen zu werden, bewusst war, behauptete Matt Gaetz, der frühere Kongressabgeordnete aus Florida, am Donnerstag in seiner Show auf Ohne Ameria News Network, dass er sich vorstellen könne, dass die Nobelauszeichnung zu Trump-Friedenspreis umbenannt werden wird, wenn er Krieg vermeidet. Trump wurde, nachdem er nach New Jersey geflogen war, um dort Zeit in seinem Golfclub zu verbringen, dazu befragt. Nun, Sie sollten mir den Nobelpreis für Ruanda geben, sagte er den Reportern. Und wenn Sie sich den Kongo ansehen, oder man könnte auch Serbien, den Kosovo und viele davon hinzufügen. Man könnte, wie ich meine, die große Sache anführen, nämlich Indien und Pakistan. Ich hätte ihn 4 oder 5 Mal bekommen sollen. Ich würde denken, das Abraham-Abkommen wäre auch ein guter Grund. Nun, Martin, beansprucht er die Ehre dafür, dass er das Abraham-Abkommen durchgedrückt hat?
Definitiv. Ja, ständig.
Martin, zwischen wem ist das Abraham-Abkommen eigentlich?
Es ist zwischen dem Islam, dem Judentum und dem Christentum.
Ah, damit solltest du vorsichtig sein. Pass auf. Welcher Zweig der Christenheit?
Nicht der biblische.
Nicht der biblische. Würdest du sagen, dass es größtenteils die katholische Christenheit ist?
Ja.
Und wenn man sich die großen Gebäude ansieht, die errichtet wurden, jüdische Synagogen, islamische Gebäude, die dort aufgestellt wurden, sowie die katholischen, sie sind außerordentlich katholisch, islamisch und jüdisch. Richtig? Also das Abraham-Abkommen, das er für sich in Anspruch nimmt, ist so wichtig, dass es für den Friedensnobelpreis qualifiziert. Er arrangierte es. Sie werden mir keinen Friedensnobelpreis geben, weil sie ihn nur an Liberale vergeben. Nun, Martin, die anderen Sachen, die er erwähnte, sind politische Kriege.
Ja.
Aber das ist ein religiöses Abkommen. Findest du das interessant?
Sehr.
Nehmen wir doch einmal die islamische Welt. Ist sie Teil des Abraham-Abkommens?
Ja.
Ja. Eine Frage. Sitzen alle Moslems auf der gleichen Seite des Zauns? Oder sind sie unterteilt in Schiiten und Sunniten?
Ja, unter ihnen gibt es eine Trennung.
Ah, was ist der Iran?
Schiitisch.
Ja, sie sind Schiiten. Was ist Saudi-Arabien?
Sunnitisch.
Martin, sitzen alle Islamisten auf der gleichen Seite des Zaunes?
Nein, da gibt es eine Trennung.
Es gibt eine Unterteilung in Schiiten und Sunniten.
Könntest du uns den Unterschied erklären?
Okay. Diese Trennung gibt es schon seit der Zeit von Mohammed.
Okay.
Die schiitischen Moslems glaubten, dass es bei der Herrschaft einen physischen Erben geben müsse, einen Nachfolger Mohammeds. Aber Mohammed hinterließ keinen eindeutigen Erben. So glaubten die Sunniten, dass einer seiner großen Unterstützer wie Abu Bakr oder einer von ihnen ebenfalls ein Führer in der muslimischen Welt sein könnte. Oder er glaubt, der Ayatollah müsse ein leiblicher Nachfahre sein, wenn er Schiit ist. Nun besteht der Iran aus Schiiten, was übrigens nicht immer so war, wogegen der Rest der arabischen Welt sunnitisch ist. Also das Osmanische Reich bestand größtenteils aus Sunniten. Saudi-Arabien ist sunnitisch. All diese islamischen Staaten, die sich im Abraham-Abkommen finden, sind Sunniten.
Aha.
Wäre es nicht schön, wenn man die Schiiten auch an Bord hätte?
Ja.
Das ist doch interessant, Martin. Wenn man jetzt über den 11. September spricht, und Tucker hatte eine sehr interessante Diskussion zum 11. September, ob das jetzt echt war oder nicht und so weiter. Wir werden uns nicht damit befassen, damit wir nicht auch noch in dieses Wespennest stechen. Der Punkt dabei ist die Frage, wer waren damals diejenigen, die angeblich oder tatsächlich, je nachdem wie man darüber denkt, den Ärger verursachten? War das nicht Saudi-Arabien?
Ja.
Das ist sunnitisch.
Ja, es sind Sunniten.
Der Unberührbare, der Bösewicht im gegenwärtigen Spiel ist der Iran. Er ist schiitisch.
Das wirft jetzt eine interessante Frage auf.
Ja.
Donald Trump sagt ständig, dass der einzige Grund für seinen Angriff der war, dass der Iran keine Atomwaffen haben kann.
Ja.
Aber andere Leute wie Ted Cruz werben für einen Regimewechsel.
Ja, sie wollen einen Regimewechsel.
Denn dann wären sie leicht einzupfropfen.
Wenn man sie alle ins gleiche Boot bekommt, dann können alle Teil dieses Abraham-Abkommens werden. Interessanterweise war die Religion des Iran der Zoroastrismus.
Okay.
Nun, zur Zeit Daniels hatten die Perser natürlich ihre heidnische Religion. Und Daniel führte die Vorstellung eines Messias ein, der kommen sollte. Das wurde später aufgegriffen und eine Mischung der alten persischen Religion und Gedanken aus dem Buch Daniel oder aus den Prophezeiungen Daniels. Denn er war ja eine sehr einflussreiche Person.
Ja, ja.
Wurden dort hineingemischt. Er, Erlöser, der kommen sollte, war Teil davon. Das war dann der Zoroastrismus. Aus dem Zoroastrismus entstand tatsächlich der Hinduismus und später daraus der Buddhismus. Also viele der Denkmuster, die man heute in den östlichen Religionen hat, hatten dieses Element eines Erlösers. Vishnu, der die Löcher in seinen Füßen und Händen hatte. Kam nun diese Vorstellung vor oder nach der biblischen Zeitperiode? Nun, die Idee ist, dass Daniel dieses Denken über den Zoroastrismus beeinflusste. Doch mit der muslimischen Revolution wurde der Zoroastrismus im Grunde gestürzt. Und die muslimische Religion nahm seinen Platz ein. Dann war die Frage, wer der Führer sein sollte. Im Grunde war das ein interner Streit. Die Araber glauben natürlich, dass sie mit Mekka die Hüter sind, und die anderen glauben nein, da sie die Blutlinie haben. Also, als die muslimische Welt übernahm, war sie gewissermaßen schiitisch und sunnitisch orientiert. Aber tatsächlich warf der Iran im Laufe der Zeit die sunnitischen Moslems hinaus. Sie entkamen und flohen, beispielsweise in die Türkei oder in irgendeinen der arabischen Staaten. Und so sind heute über 90% derer, die im Iran noch übrig sind, schiitisch.
Okay.
Wenn sich nun Schiiten und Sunniten politisch versöhnen können, was eine sehr schwierige Sache ist.
Ja, weil auch Theologie, Religion dabei ist.
Und wenn sie in das Abraham-Abkommen hineingebracht werden können, was für ein Meilenstein das wäre. Ein Nobelpreis für Donald Trump wert, meinst du nicht?
Ja, sicher doch.
Nun gut, Martin. Was haben sie gemeinsam? Sie führen ihre Entstehung nicht auf Jesus zurück.
Nein.
Denn das schafft eine Kluft zwischen den Religionen, stimmt's? Die eine sagt, Jesus ist die Hauptperson, die andere sagt, nein, Mohammed ist die Hauptperson. Also die Christen werden Mohammed nicht akzeptieren und die Anhänger Mohammeds werden Jesus Christus nicht als Gründer akzeptieren. Man kann den Streit nur auf eine Weise lösen. Nämlich in der Geschichte noch weiter zurückzugehen,
ja, Abraham.
Und Abraham dafür auszuwählen. Dann können wir sagen, nun, die Juden kommen über Isaak und Jakob von Abraham her. Und der Islam sagt, nein, wir stammen über Ismael von Abraham ab. Und die Christen folgen der Linie, der die Juden folgten und sagen, okay, das führte zu Jesus Christus, also werden wir es das Abraham-Abkommen nennen. Martin, ist dir bewusst, dass das Abraham-Abkommen infolgedessen Jesus Christus ausschließt?
Ja, denn bei den Juden und beim Islam ist er völlig ausgeschlossen.
Ja, aber es gibt dabei eine Dreiergruppierung. Den Islam, das Judentum und das katholische Christentum. wenn ich das so sagen kann. Nun, Martin, wer wird die erste Hauptperson in dieser Allianz sein?
Der Papst.
Der Papst.
Ja.
Haben nicht alle Führer Abkommen mit dem Papst geschlossen? Haben sie nicht Dokumente zur Brüderlichkeit mit dem Papst unterzeichnet?
Ja.
Er ist gewissermaßen einer unter Gleichen, aber ein bisschen gleicher als die anderen. Richtig? Bedeutet das nicht, dass sie ein Abkommen haben müssen, indem sie diese Situation akzeptieren?
Ja.
Nun, glaubt der römische Katholizismus an die Versöhnung?
Nein.
Nein. Er leugnet die Versöhnung. Er leugnet, dass man durch des Lammes Blut gerettet ist. Man wird durch die Werke Christi und der Heiligen gerettet. Man ist nicht durch des Lammes Blut gerettet. Er starb als Beispiel für vollkommenen Gehorsam, aber nicht für dich. Deshalb musst du im Fegefeuer noch für deine eigenen Sünden bezahlen. Wir sagten das schon tausende Male. Und die ganze Lehre vom Fegefeuer und dem Schatz der Verdienste ist eine selbst ausgedachte Lehre, die man nirgendwo in der Schrift findet. Aber das ist katholische Theologie. Es ist eine Leugnung der Versöhnung, stimmt's?
Ja.
Gut, also sie leugnen die Versöhnung. Leugnet der Islam die Versöhnung?
Ja, natürlich, definitiv.
Sie nennen es eine falsche Lehre. Sie nennen es ein Anathema, also verdammungswürdig. Leugnet die jüdische Religion, dass Jesus derjenige ist, der für deine Sünden starb?
Ja, völlig.
Also die drei Religionen im Abraham-Abkommen leugnen alle die Versöhnung. Deshalb leugnen sie das Evangelium. Deshalb ist ein Abkommen des Antichristen. Denn es verleugnet die Versöhnung durch Christus. Es ist ein antichristliches Abkommen. Ich weiß nicht, ob Donald Trump sich dessen bewusst ist, dass er für ein Antichrist-Abkommen einen Friedensnobelpreis haben möchte.
Ich frage mich, ob er das weiß.
Ich weiß nicht, ob er das weiß.
Man weiß es nicht.
Aber darum geht es, wenn man sie dort vereinen kann, unter dieser Dreiergemeinschaft. Anders gesagt, bricht man die Macht der Schiiten und zwingt sie, Teil der großen Gruppe zu werden und dann Teil des Abraham-Abkommens zu werden, mit dem Vorstandsvorsitzenden, nämlich dem Papsttum. Dann huldigt man dem Papsttum.
Ja.
Richtig?
So ist es.
Martin, das ist doch sehr interessant. Also ist das eine Realität, was da vor sich geht? Es ist irrelevant, ob es ein realer Krieg ist oder ob es ein Fake-Krieg ist. Ob es jetzt eine tatsächliche Vergeltung für atomare Vorgänge ist oder nicht. Es ist irrelevant. Die Frage lautet, was wird dabei herauskommen?
Ja, worauf steuert es zu?
Und hat es eine Auswirkung auf das, was der Nordkönig, das Papsttum, macht? Und auch das Tier aus der Erde, das protestantische Amerika, was die Vereinigten Staaten machen werden. Ist Amerika in all das verwickelt?
Ja, definitiv.
Sagt die Bibel nicht, dass es das Mahlzeichen des Tieres erzwingen wird?
Ja, es wird im Auftrag des ersten Tieres die Anweisung ausführen.
Würde ein Abraham-Abkommen nicht dem Papsttum dabei helfen, sicherzustellen, dass, was immer sie erlassen, global ausgeführt wird, solange es nicht direkt mit Christus verknüpft ist?
Ja, natürlich. Und es wird auch den Weg für eine Gesetzgebung zum Mahlzeichen des Tieres freimachen.
Okay. Also lesen wir doch noch zu Ende, was im Artikel steht, denn hier heißt es, die Abkommen, eine Reihe von Vereinbarungen, die zwischen verschiedenen Nationen der Arabischen Liga und Israel unterzeichnet wurden, wurden von der USA in der ersten Amtszeit von Trump ausgehandelt. Schloss das damals den Iran aus?
Ja. Also du meinst bei dem hier?
Ja.
Nein, der Iran ist nicht dabei.
Ah, wäre es nicht schön, wenn er auch dabei wäre?
Ja, wir müssen sie ins Boot bekommen.
Geht dieser Krieg um die Juden und Israel? Oder ist es ein Krieg, um sie ins Boot zu bekommen?
Wie ich vorher schon erwähnte, deshalb sagen die meisten der anderen Leute, dass es einen Regimewechsel geben muss. Wahrscheinlich, um sie hierbei ins Boot zu bekommen. Sie wollen Frieden. Der einzige Weg, um Frieden zu bekommen, besteht darin, dass sie Teil des Abkommens werden.
Okay. Also die Nationen der Arabischen Liga und Israel unterzeichneten dieses Abkommen, das von der USA ausgehandelt wurde. Es muss mit dem Einverständnis des Papsttums gewesen sein, denn es ist Teil davon.
Sicher.
Es muss mit der Erlaubnis der Islamischen Nation gewesen sein. Nun gibt es noch einen, der draußen steht. Das war 2020, mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen ihnen zu normalisieren und die Spannungen im Nahen Osten abzubauen. Es gab sogar vor ein paar Jahren Gerüchte, dass Saudi-Arabien und Iran in einen Krieg eintreten würden. Aber das geschah dann nicht so. Also weißt du, ist es nicht schön, dass die USA jetzt hilft und Israel da hilft?
Ja, denn nach all dem ist alles ruhig.
Ja.
Und warum? Er sagte, es würde ruhig sein und jeder schrie, der dritte Weltkrieg habe angefangen.
Ja.
Das zeigt einem, dass hier etwas vor sich geht.
Dass hier etwas Seltsames vor sich geht. Martin, sogar wenn sie ihre Art von Osmanischem Reich aufbauen und die Türkei eine wichtige Rolle spielt, wird das nur dieses Abkommen in die Realität umsetzen. Das ist alles. Das ist alles, was passieren wird. Lass uns noch einen kleinen Schritt weitergehen und über einige dieser Themen sprechen. Hier haben wir etwas ganz Interessantes. Darin gehen wir zurück zum Geschehen in den USA und nehmen unseren Blick wieder vom Nahen Osten weg. Warum Kritiker glauben, dass Trumps großer Gewinn im obersten Gerichtshof ein erschreckender Schritt in Richtung Autoritarismus ist? Martin, im biblischen Bild, das Offenbarung 13 malt, muss diese Macht, dieses Tier, diese politische Macht, die eine christliche politische Macht ist, die Schlagkraft hat, der ganzen Welt Vorschriften zu machen, christliche Moralität diktieren, richtig?
Ja.
Das ist verfassungstechnisch ein Problem. Und die säkulare Welt widersetzt sich. Jetzt ist es unsere Meinung, dass der Südkönig nicht der Islam ist. Denn er kann nicht gleichzeitig der Nordkönig und der Südkönig oder irgendetwas dazwischen sein, sondern dass der Südkönig die ägyptische Denkweise ist. Wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorchen sollte?
Ja, so wie der Pharao dachte. Und der Kommunismus, all das.
Und der Säkularismus. Er entfernt Gott aus allen Lebensbereichen. Das ist die Weltsicht des Südkönigs. Was die katholische Kirche, der Nordkönig, mit seinen Partnern, wie wir noch sehen werden, zu stürzen versuchen wird. Also der Krieg, von dem die Bibel spricht, mit Nord und Süd, ist das christliche Denken im Gegensatz zum säkularen Denken. Darum geht es dabei. Diese Furcht, dass die Macht der Präsidentenschaft so groß wird, dass er weit über die Verfassung hinweg Gesetze erlassen kann, wird gerade Realität. Lass uns lesen, was die Kritiker hier tatsächlich sagen. Mit einer Mehrheit von 6-3 hat der höchste Gerichtshof im Land entschieden, dass Bundesrichter mit ihrer Autorität zu weit gingen, indem sie die Präsidialerlässe, die vom Präsidenten herausgegeben wurden, blockierten oder einfroren. Gibt ihm der oberste Gerichtshof damit mehr Macht?
Viel mehr.
In den letzten paar Monaten wurden eine Reihe von präsidialen Maßnahmen von Trump durch gerichtliche Anordnungen, die von Bundesbezirksrichtern verfügt wurden, blockiert. Diese Bundesrichter, die vom Präsidenten als radikale, linke, Wahnsinnige, die Philosophie des Südkönigs, abgestempelt wurden, haben in zahlreichen Einzelfällen entschieden, wobei meist Immigration im Spiel war. Es spielt überhaupt keine Rolle, was es betrifft. Die Frage ist, ob er diese Macht bekommen wird. Sie haben dann ihre Entscheidungen als landesweite Anordnungen angewandt und damit die Politik der Regierung Trumps blockiert. Das ist nicht nur Immigration. Es hat auch mit Bewegungen gegen Israel zu tun und auch mit antijüdischen Handlungen. Er kämpft gegen die Universitäten, die dieses säkulare Denken haben. Er kämpft gegen die Woke-Bewegung. Er kämpft gegen das Transgendertum. Im Sport und überhaupt, es gibt eine ganze Fülle von Themen mit säkularer Natur.
In Wirklichkeit vom Wesen her Südkönigsthemen.
Vom Wesen her Themen des Südkönigs, die er einfach überrennt.
Er kommt mit allem Möglichen, genau wie es die Bibel sagt. Es schob dagegen. Schob er nicht in den letzten 4 Jahren dagegen an?
Unbedingt. Vor Trump war es der Südkönig dieses Säkularismus, der dabei war, die religiöse Macht loszuwerden.
Er stritt gegen den Nordkönig
und nahm dabei dem Nordkönig die Macht weg. Jetzt mit Trump wird er wieder zurückgedrängt. Und dabei wird diese Denkweise ausgelöscht. Er benutzt dazu die Wirtschaft. Und die Bibel sagt, dass er Schiffe dazu verwenden wird. Die Schiffe von Kittim, die Wirtschaft, also Harvard-Universität. Wenn ihr nicht mitspielt und weiter gegen religiöse Konzepte kämpft, die uns lieb und teuer sind, wie es Ted Cruz sagte, werden wir euch Milliarden eurer Fördergelder wegnehmen. Und ihr könnt euch verkrümeln. Und man kann sehen, wie eine Universität nach der anderen kapituliert.
Ja. In Los Angeles hat er das Militär hingeschickt. Er benutzt also auch das Militär.
Auch das Militär. Er sagte, dass er das tun würde. Er löscht also dieses Denken aus. Und während er das in Amerika macht, gibt er damit ein Beispiel für Europa. Und hat es dabei mit so vielen Worten auch ausgesprochen. Also der Krieg dient dazu, den Säkularismus loszuwerden, damit der Nordkönig wieder sein Reich mit einer religiösen Natur hier auf Erden errichten kann. Im Nahen Osten ist es eine abgemachte Sache. Sie haben schon religiöse Macht an der Herrschaft. Es ist die christliche Welt, die jetzt ein ähnliches Konstrukt braucht.
Wenn wir uns nur ansehen, als er zur NATO ging,
ja.
Erst kürzlich. Sie waren vor Ehrfurcht erstarrt. Sie nannten ihn sogar Daddy.
Sie nannten ihn Daddy. Er benutzt also seine militärische Macht. Er benutzt seine religiöse Macht. Er hat Organisationen innerhalb des Weißen Hauses geschaffen, die religiöse Agenten fördern. Und um das zu tun, musste er den Südkönig, das Denken des Säkularismus, überrollen. Genau das macht er gerade. Und dieser oberste Gerichtshof, welche Religion ist hier am häufigsten vertreten?
Die katholische.
Katholiken. Was macht der oberste Gerichtshof? Er gibt ihm
Macht.
Macht. Martin, das ist eine prophetische Entwicklung. Darauf sollte unsere Aufmerksamkeit gerichtet sein. Einfach gesagt, befreit diese Entscheidung von einem Bundesgerichtshof, der von konservativen Richtern dominiert wird. Formulieren wir das um, der von katholischen Richtern dominiert wird.
Konservativen katholischen Richtern, das wird mehr in Richtung vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil gehen.
Richtig. Befreit den Präsidenten, um seine Agenda mit weniger Widerstand von den Gerichten weiter voranzutreiben. Das ist so ein großer Tag, sagte der Präsident. Er gibt dem Volk die Macht zurück. Nein, es gibt dem Papsttum Macht zurück, das sie haben sollte, einschließlich des Kongresses, einschließlich der Präsidentschaft, und es nimmt den Richtern nur schlechte Macht weg. Es nimmt schlechte Macht, kranke Macht und unfaire Macht. Kannst du die Adjektive sehen, die er benutzt? Ist das ein Krieg gegen den Säkularismus?
Sehr eindeutig.
Und versuchen sie, ein Reich zu errichten?
Definitiv.
Sind sie Dominionisten?
Oh, ja.
Sind sie Anhänger eines Millenniums?
Ja.
Dazu kommen wir gleich noch.
Ja, das ist sehr wichtig.
Wir kommen noch dazu. Das ist so wichtig. Und wir müssen uns das Reich Gottes ansehen, stimmt's?
Ja.
Um das zu verstehen zu können.
Wenn es im eigenen Denken so ist, dass es vor der Wiederkunft ein Reich auf Erden geben wird,
ja,
dann wird man sich in all dem verstricken.
Dann wird man sich darin verfangen. Lass es uns einfach ganz deutlich machen. Was immer dort drüben passiert, ist ein Versuch, eine religiöse Einheit mit dem Papsttum als Vorsitzenden herbeizubringen. Man nennt es das Abraham-Abkommen. Sunniten und Schiiten müssen alle an Bord sein. Was ist, wenn man einige Denkweisen so hinstellt, dass sie Terroristen wären? Man kann da tatsächlich von Saudi-Arabien und dem 11. September auf den Iran umschwenken, wenn man es möchte. Und wer auch immer nicht mitspielt, wird zur aktuellen Zielscheibe.
Schau dir an, wie schnell umgeschaltet wird. Jetzt empfängt Saudi-Arabien Trump mit Pomp und Gloria.
Gab es nicht ein großes Wirtschaftsabkommen zwischen ihnen?
Ja, es ging um 3 oder 5 Billionen Dollar.
Da gab es ein Riesenabkommen, richtig? Inzwischen, während das alles stattfindet, wirkt sich das nicht nur auf den Nahen Osten aus, weil es ja auch die Ölpipelines betrifft. Also wirkt es sich auf China aus und China spürt den Engpass. Und Russland spürt den Engpass auf der anderen Seite mit der Ukraine-Angelegenheit. Martin, sie werden alle an Bord kommen und sie werden Friede, Friede rufen.
Frieden und Sicherheit.
Irgendwann wird der Frieden ins Wanken geraten und es wird Chaos herrschen. Wir wissen das aus der Schrift.
Ja, aber es wird Frieden geben.
Momentan. Sie arbeiten ja genau auf diesen Frieden hin. Nun, lass uns das Reich Gottes ansehen. Wenn wir zu Johannes 18, Vers 36 gehen, heißt es, Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist eine ziemlich grundlegende Feststellung. Das ist die Grundlage, auf der dieses ganze Argument stehen sollte.
Ja.
Würdest du dem zustimmen?
Ja, hundertprozentig. Darum geht doch alles.
Das ist die Grundlage. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Also sein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist eine andere Art von Reich. Versuchten die Juden, ein Reich zu errichten? Waren sie aufgebracht, dass sie das Reich nicht bekamen?
Ja, sehr.
Sehr aufgebracht. Saß der Gedanke fest in ihrem Kopf, dass das Reich hier aufgerichtet werden muss?
Ja, das war definitiv so. Auch bei den Jüngern.
Martin, wer wird in diesem Reich herrschen?
Nun, wenn es der Plan Jesu gewesen wäre, dann wäre er der König gewesen und sie hätten mit ihm auf der Erde geherrscht.
Sie wären alle die Hauptpersonen in seinem Regierungskabinett gewesen, aber dann hätte er die Römer verjagen und ein irdisches Reich errichten müssen. Und auch jeden züchtigen, der nicht mit ihm übereinstimmt, richtig?
Um zu beweisen, dass dem nicht so ist, ist er nicht hier, er ist im Himmel.
Okay.
Jetzt will es die Kirche hier.
Er wollte diese Art von Reich nicht errichten. Was machten sie also mit ihm?
Sie brachten ihn um, sie wurden ihn los.
Richtig, sie wurden ihn los. Also sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wäre sein Reich von dieser Welt, würden seine Diener kämpfen. Einer seiner eigenen Jünger war ein Zelot.
Ja.
Der dieses Reich errichten wollte. Und Jesus sagte, nein, so wird es nicht sein. Nun, in Lukas 16, Vers 6 lesen wir, das Gesetz und die Propheten. Das ist die Bibel ohne das Neue Testament, richtig? Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Das ist Johannes, der Täufer. Also das Gesetz und die Propheten, die Bibel und das, was sie enthält, was darin gelehrt wird, war als solches bis zu Johannes dem Täufer aktiv. Seit jener Zeit wird das Reich Gottes verkündigt. Das heißt, der Messias, von dem in der Tora geschrieben steht. Und bei allen Propheten war auf diese Erde gekommen und jetzt wurde sein Reich verkündigt.
Ja.
Wurde es aufgerichtet?
Nein.
Es wurde verkündigt.
Ja.
Von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Man konnte hineinkommen oder sich entscheiden, draußen zu bleiben. Okay, Martin, damit wir das richtig verstehen, was immer in der Schrift geschrieben stand, in der Tora, den ersten 5 Büchern Mose und was alle Propheten bezeugten, das war bis zur Zeit von Johannes von absoluter Relevanz. Dann muss sich etwas geändert haben. Der Messias kam.
Ja.
Aber er kam nicht mit ihrem Konzept entsprechend.
Er sagte, das Reich ist nahe herbeigekommen und nicht, es ist gekommen.
Aha. Nein. Also sie konnten mit ihm nicht zurechtkommen. Es war also besser, dass er sterben, als ihre Vorstellung vom Reich verschwinden würde. Es ist besser, dass einer stirbt, um des Reiches willen, als dass das ganze Reich wegen eines Mannes zerstört würde. Also weg mit ihm. Seit der Zeit von Johannes dem Täufer, der Jesu Herold war, und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Da ist er ist es. Seit dieser Zeit wird das Reich verkündigt. Und die Menschen drängen hinein. Nun, Martin, seit wann existiert laut diesem Text das Reich auf dieser Welt?
Seit Jesus.
Seit der Zeit Jesu. Seit der Zeit von Johannes dem Täufer. Ist es ein physisches, sichtbares Reich, bei dem man Soldaten und politische Mächte hat, die seinen Willen gewaltsam durchsetzen?
Nein,
es ist ein geistliches Reich.
Es ist ein geistliches Reich, denn er sagt, sonst hätten meine Diener gekämpft.
Aber sie kämpfen nicht.
Nein.
Er sagte, steck dein Schwert weg. Was machst du da? Warum schlägst du dieses Ohr ab? Warum möchtest du die Sache mit Gewalt durchdrücken, stimmt's? Es ist ein Reich der Entscheidung.
Das ist sehr wichtig.
Das ist ein Reich der Entscheidung.
Und so drängt man sich auch hinein. Man muss eine kognitive Entscheidung treffen. Ich möchte Teil davon sein.
Man kann nur im Glauben Teil davon sein.
Nicht mit Zwang.
Man kann nicht in ein Land gehen, um Teil davon zu sein.
Also niemand kann einen dazu zwingen. Oh ja, das ist interessant.
Ich kann nicht in die Vereinigten Staaten gehen und sagen, ich sehe, dass ihr das Reich Gottes errichtet. Ich werde ab jetzt hier leben. Nein, das kann man nicht machen. Es ist ein geistliches Reich.
Sogar wenn weltweit Gottes Gesetze erzwungen werden, bekommt man damit jemanden immer noch nicht in sein Reich.
Richtig. Das war jetzt Lukas 16. Verstanden die Jünger das?
Nein.
Verstanden die Juden es?
Nein, überhaupt nicht.
Nein. Gehen wir in die Zeit nach der Auferstehung. Gehen wir zur Himmelfahrt, okay? Das ist die Überschrift in der King James Bibel. Die Überschrift in der King James Bibel sagt, die Himmelfahrt. Das steht in Apostelgeschichte Kapitel 1. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, das ist nach der Auferstehung. Genau genommen war das, als Jesus dauerhaft in den Himmel auffuhr, 40 Tage nach seiner Auferstehung. Da fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her?
Sie verstanden es immer noch nicht.
Denn vorher sagte er, das Reich ist hier und die Menschen drängen hinein. Aber sie warten immer noch darauf. Sie sahen es nicht. Martin, sie sehen es bis zum heutigen Tag nicht.
Du hast es vorhin gehört.
Okay, machen wir weiter. Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist eure Aufgabe. Verkündigt das Evangelium.
So ist es.
Hört auf, euch den Kopf zu zerbrechen, wann das Reich aufgerichtet wird, richtig?
Ja.
Also er würde es nicht errichten?
Nein.
Macht einfach eure Arbeit.
Ja.
Predigt das Evangelium.
Verkündigt das Evangelium und errichtet nicht mein Reich.
Nein. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Hört bitte damit auf. Das sagte er doch, stimmt's? Lass uns zu Daniel gehen. Erinnere dich an die Statue. Natürlich haben wir das Haupt aus Gold, die Arme aus Silber, die für das Reich der Medo-Perser stehen. Man hat die Bronze des griechischen Reiches. Dann hat man die Beine aus Eisen. Es gab zwei Beine, denn es gab ein oströmisches und ein weströmisches Reich. Dann hatte man die Füße aus Eisen und Ton und die zehn Zehen, die für die Mächte stehen, die aus dieser Macht herausgekommen würden. Aus Rom, die zerteilten Mächte Europas. In Daniel Kapitel 2, Vers 43 heißt es, dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Also dieses zerteilte Reich, das aus Eisen und Ton besteht, Kirchenmacht und Staatsmacht, wobei das Eisen die Staatsmacht ist, sie werden sich nicht vermischen. Es gibt ständig Unruhe zwischen ihnen.
Sie versuchten das Mischen buchstäblich mit Heirat.
Die Könige versuchten das Eisen zu vereinen und die Priester versuchten das Eisen mit dem Ton zu vereinen. Aber es funktionierte einfach nicht. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. Wer wird das Reich aufrichten?
Gott.
Oh, ich dachte, die Priester würden es aufrichten. Und die Pastoren würden es aufrichten. Und die politischen Mächte würden es aufrichten. Wird es so geschehen?
Nein.
Nein. Der Gott des Himmels wird das Reich errichten, das in Ewigkeiten nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Also Donald Trump wird es nicht regieren.
Wird die Kirche es leiten?
Nein. Es heißt hier, es wird keinem anderen Volk überlassen werden. Ich lese jetzt aus der Bibel vor. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Also ob wir jetzt vom buchstäblichen Israel sprechen oder von Rom oder ob wir von den Vereinigten Staaten sprechen, sie alle werden dieses Reich nicht regieren.
Nein.
Nun, was sagt Ted Cruz? Ist er nicht verwirrt?
Ja.
Was ist mit den anderen Politfiguren?
Unglücklicherweise erwartet jeder ein Reich, bevor Gott es errichtet. Vergiss es.
Er wird daran nicht teilhaben. So steht es hier. Dann wird es beschrieben. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein, dieser Fels, ohne Zutun von Menschenhänden losriss. Niemand half ihm dabei. Gott wird das Reich errichten. Christus ist der Stein und der Fels. Und das Eisen, die politischen Systeme Roms, das Erz, die griechische Philosophie, den Ton, die religiösen Systeme auf der Welt, das Silber und das Gold zermalmte. Das Gold ist Babylon. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Also Martin, wird irgendeine dieser Mächte ein religiöses System errichten, das das Reich ist?
Nein, sie werden es wahrscheinlich versuchen.
Versuchte Babylon es?
Ja.
Versuchte Medo-Persien es?
Natürlich.
Versuchte Griechenland
es? Definitiv.
Versuchte Rom es? Versuchte das päpstliche Rom es? Wird die protestantische Welt es versuchen?
Sie versuchen es immer noch, sie versuchen es
Jeder
gerade.
Jeder versucht es gerade. Lass uns zu Offenbarung 17 springen. Nun, Robert und Malu machten eine Folge mit dem Titel Die Schöne und das Tier auf den Spuren von Offenbarung 17.
Ich denke, die Leute sollten sich das ansehen.
Man kann es suchen und sich ansehen. Sie sollten nicht nur WhatsApp Prof ansehen. Sie sollten
Unbedingt.
Sich auch What is Truth ansehen. Und das war auch mit anderen Missionswerken zusammen, mit Steve Wahlberg, der zufälligerweise Jude war, bevor er Christ wurde, stimmt's?
Ja.
Da hat man einige sehr gute Einsichten. Schaut es euch ruhig an. Martin, diese Frau, die das Tier reitet, wird Mutter der Huren genannt. Nun, die protestantische Welt, die das anscheinend vergessen hat, glaubte und lehrte früher einmal, dass das Papsttum ist. Diese Kirche, diese Frau, auf deren Stirn was stand? Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben? Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Über die Gräuel der Erde haben wir eine ganze Folge gemacht.
Götzendienst.
Götzendienst. Okay. Martin, jedes System der Erlösung, das Jesus Christus als das versöhnte Opfer ausschließt, ist Götzendienst, richtig?
So ist es.
Also ist das Abraham-Abkommen was?
Götzendienst.
Es ist Götzendienst.
Definitiv.
Es ist ein Gräuel. Denn es schließt den Messias aus, richtig? Es führt auf Abraham zurück mit dem ausdrücklichen Ziel, ihn auszuschließen, um ein Abkommen zu erreichen.
Stimmt, um ihn loszuwerden. Nur so funktioniert Ökumene. Da ist es genauso, man muss Jesus loswerden, ansonsten kann es keine Ökumene geben.
Richtig, nun Martin. Sie ist die Mutter der Huren, stimmt's? Und sie ist eine Kirche. Also hat die Mutter Töchter. Jeder, der mit ihr in einem ökumenischen Gremium ein Abkommen unterzeichnet, ist eine Hure. Jede Kirche, die ein ökumenisches Abkommen mit dieser Frau unterzeichnet, ist eine Hure, richtig?
Ja.
Ist das ein sehr hartes Wort?
Es ist biblisch.
Okay, einige Denominationen haben vielleicht Einzelpersonen, die so etwas unterschrieben haben, aber als Kirche nicht.
Das ist sehr
wichtig. Sie haben also in ihren Reihen Huren, aber sie sind
nicht
die Hure.
Genau, das ist sehr wichtig.
Lass uns das ganz deutlich machen, aber wenn eine Kirche als Körperschaft unterzeichnet hat, dann wird sie zur Hure.
Ja.
Besagt es das?
Ja.
Wie lautet nochmals ihr Name?
Geheimnis, Babylon, die Große.
Babylon.
Verwirrung.
Nun, Martin, war Babylon nicht der Nordkönig?
Ja.
Jetzt bin ich verwirrt, Martin. Wenn Babylon der Nordkönig war und wenn jemand nicht glaubt, dass Babylon der Nordkönig war, dann geht bitte hin und lest das Buch von Jeremia. Darin stellt er fest, dass Babylon von Norden herkommt und Jerusalem angreifen wird. Dann muss Babylon diese hurerische Frau sein, denn so steht es auf ihrer Stirn. Babylon. Wer ist also der Nordkönig?
Babylon.
Sie.
Ja, es ist immer noch dieselbe. Das Papsttum.
Okay. Kann es der Islam sein?
Nein.
Der Islam ist mit ihr in einem Abkommen namens Abraham-Abkommen. Und die protestantischen Kirchen befinden sich mit ihr in einem Abkommen, das wie heißt? Ökumene-Bewegung?
So ist es.
Haha, wer ist die Mutter?
Immer noch die gleiche Sache. Babylon, immer noch.
Und sie ist Babylon. Dann muss sie der Nordkönig sein. Also der ganze Unsinn, dass die Türkei der Nordkönig sei, ist nichts weniger als Unsinn. Denn es heißt hier, dass sie Babylon ist. Und Babylon ist der Nordkönig.
So ist es.
Geht es jetzt darum oder nicht?
Ich denke ja.
Also Martin, lass uns noch ein bisschen weitergehen mit diesem Reich. Lukas Kapitel 17 ab Vers 20. Da er aber gefragt ward von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes? Sie wollten es auch wissen. Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht, sodass man es sehen kann. Schau, das heißt doch, man kann dessen Entstehen nicht in den Nachrichten sehen.
Es ist so eindeutig, wie die Bibel es aussagt.
Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es sehen kann. Martin, also kann ich hier beobachten, mit den Gerüchten und der Realität im Nahen Osten, dass das Reich errichtet wird?
Es wird deine Aufmerksamkeit fesseln und dir wird etwas Wichtiges entgehen.
Es nimmt die Aufmerksamkeit fort. Martin, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es sehen kann. Man kann darüber nicht in der Zeitung lesen, dass es errichtet wurde. Man kann es sich von den Golanhöhen nicht mit einem Fernglas ansehen. Es kommt nicht so, dass man es sehen kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da ist es. Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Es ist eine Entscheidung, die man treffen muss.
Es ist sehr eindeutig.
Martin, ich bin jetzt nicht gemein, oder?
Ich denke nicht, dass wir gemein sein können. Wir wollen doch nur, dass die Leute es begreifen.
Bitte, bitte, setzt euren Fokus richtig. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, dass ihr werdet begehren, zu sehen einen Tag des Menschensohnes und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe hier, siehe da, gehet hin und folget auch nicht. Rennt nicht diesem Unsinn vom Reich hinterher. Das Reich wird von Gott aufgerichtet werden. Jetzt drängen wir noch hinein. Ich drängte hinein, denn ich möchte Jesus als meinen Erlöser haben. Ich nehme die Versöhnung durch Jesus Christus an. All diese Themen, ich versuche hineinzudrängen. Drängst du nicht auch hinein?
Ich versuche mein Bestes.
Denn wie der Blitz oben vom Himmel blitzt und leuchtet über alles, was unter dem Himmel ist, so wird des Menschen Sohn an seinem Tage sein. Wenn Christus kommt, dann errichtet er sein Reich.
Ja.
Und dann wird man es sehen können. Aber bis dahin soll man nicht hingehen. Geh nicht hin.
Es wird vor seinem Kommen nicht errichtet werden.
Richtig. Womit wurde das Reich denn verglichen? Lesen wir es doch. Lukas 10, Vers 9. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nah zu euch herbeigekommen. Es ist noch nicht da, aber es ist so nah. Nehmt es im Glauben an. Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen.
Aber es heißt hier nicht, dann wird das Reich errichtet werden. Dann wird das Ende kommen.
Dann wird das Ende kommen.
Da gibt es einen Unterschied. Denn diese Leute glauben, dass sie das Evangelium verkündigen und dann könnt ihr im Grunde, hart gesagt, das Reich allen aufzwingen. Denn sie wollen ja Gesetzgebung einsetzen.
Man kann das nicht machen. Sollen wir also fortfahren, den Juden zu verkündigen, dass sie Jesus als Messias annehmen sollen? Sollen wir fortfahren, der islamischen Welt zu predigen, dass sie Jesus als den Messias annehmen müssen?
Unbedingt.
Nun, Martin, die islamische Welt glaubte früher, und viele tun es noch, dass sie auf der ganzen Welt Scharia-Gesetzgebung einführen, die ganze Welt überrollen und alle anderen Religionen wegbekommen werden, sodass nur sie herrschen. Waren Sie in letzter Zeit sehr enttäuscht, was das Erlangen dieses Sieges betrifft?
Definitiv.
Sind Sie mittlerweile nicht ein wenig desillusioniert, was diese Weltsicht angeht?
Ja, schon. Und dann hat man die andere Seite, die denkt, dass sie versuchen, dies voranzutreiben, sodass sie das stoppen müssen.
Okay. Also jetzt hat man die christliche Seite, die vielleicht glaubt, man muss nun jeden von ihnen bekehren. Sie werden auch desillusioniert werden. Denn es ist eine persönliche Entscheidung. Es ist eine persönliche Entscheidung. Okay, Lukas 21, Vers 31, der natürlich der Paralleltext zu Matthäus 24 ist. Darin heißt es, so auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, diese Endzeitereignisse, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist und von Donald Trump oder von seiner Regierung oder wem auch immer aufgerichtet werden wird. Das steht hier nicht.
Nein.
Nein. Matthäus 25, Vers 34. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Martin, was sagt ihr das?
Es ist nicht von dieser Welt.
Es ist bereitet.
Und wer macht das?
Er macht es. Und er wird den Weizen vom Unkraut trennen. Und er wird entscheiden, wer Teil seines Reiches werden wird.
Denn in diesem anderen...
Keine Politiker.
Nein, genauso ist es. Die Ansicht, dass die christliche Welt dieses Reich für Christus errichten muss, verneint direkt, was du gerade sagtest. Denn dann gibt es keine freie Willensentscheidung.
Dann hat man keine Wahl. Also die Juden dachten, dass sie herrschen würden. Und sogar die Jünger dachten, dass sie zur Linken und zur Rechten sitzen würden. Und dass sie Herrscher sein würden. Richtig? Das ist so großartig. Und diejenigen, die an einem Millennium glauben, werden sagen, nun wisst ihr was? Wir werden herrschen. Also Jesus, wir sind sehr glücklich, dass du da bist, aber wir haben das jetzt gepackt. Wir haben das unter Kontrolle gebracht. Jeder wird gezwungen werden, auf das zu hören, was du zu sagen hast. Und einer nach dem anderen in der evangelikalen Welt beginnt zu sagen, wir werden diese Moralität durchsetzen müssen. Ich möchte die Leute ermutigen, sich die neueste Folge anzusehen, die Little Light Studios zur Umsetzung des Sonntagsgesetzes herausgebracht hat. Und auch zu dieser Denkweise, die Kontrolle zu übernehmen. Sie haben da eine hervorragende Arbeit gemacht. Schaut euch Little Light Studios an. Vielleicht kannst du ja einen Link dazu setzen.
Ich setze das wahrscheinlich noch zusätzlich in die Videobeschreibung.
Yes.
Damit treffen Sie den Nagel auf den Kopf. Wir müssen das nicht wiederholen. Sie haben eine sehr gute Arbeit gemacht. Sie hatten früher schon Ähnliches gemacht, aber das bringt es auf den Punkt, wo wir uns heute befinden. Eine großartige Arbeit. Little Light Studios. Also, das wird geschehen und so wird es errichtet. Lass uns noch ein wenig weitergehen. Lukas Kapitel 10, Vers 9. Das sagt Jesus seinen Jüngern, dass sie hingehen und das tun sollen. Und heilt die Kranken. Nicht, dass sie gehen und ein Reich errichten sollen. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, wenn ihr geht und das Evangelium verkündigt, gilt, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nah zu euch herbeigekommen ist. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, ihr habt das Evangelium gehört. Ihr wollt es nicht annehmen, wir streifen den Staub ab von unseren Füßen.
Nein.
Wir werden euch nicht zwingen, aber vergesst ja. nicht, es ist nah zu
also
euch herbeigekommen.
Diese Botschaft ist zu euch gekommen. Was ihr damit macht, ist eure Entscheidung.
Es ist eure Entscheidung. Als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nah bei Jerusalem war. Und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Hatten sie die richtige Vorstellung
Nein.
davon? Nein.
Bei ihnen war es buchstäblich, sichtbar.
Richtig. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Jetzt Matthäus 13, ab Vers 37. Und er antwortete und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. So wird das Reich errichtet, stimmt's? Der Acker ist die Welt.
Die ganze Welt.
Der gute Same sind die Kinder des Reichs.
Durch ihre Entscheidung.
Freiwillig. Sie hörten das Evangelium. Der Same, der ausgesät wurde, ist das Wort Gottes, richtig? Der Acker ist die Welt. Nicht nur die Vereinigten Staaten oder Europa. Es ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Wir werden nicht für Gott ernten.
Also das Unkraut wird bis zum Ende da sein.
Ja, bis zum Ende. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln. Also sogar jene, die beanspruchen, christliche Nationen zu sein, werden Unkraut und guten Samen haben. Und wer entscheidet, was damit passiert?
Gott entscheidet.
Ich dachte, sie würden den schlechten Samen nicht zwingen, guter Same zu werden.
Nein.
Viel Erfolg dabei.
Das ist das Gleiche wie das, was wir letztes Mal behandelten.
Ja.
Als es um die Kirche, um die Übrigen ging.
Bringt die liberalen Richter zum Schweigen. Ja, geht voran. Macht, was immer ihr könnt. Ihr werdet das Denken nicht ändern.
Nein, aber auch nicht innerhalb der Kirche. Innerhalb von Gottes Übrigen. Wir reißen das Unkraut nicht heraus.
Nein.
Gott macht das.
Also was wird er mit dem Unkraut machen? Er wird es in einen Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters.
In dem, das er aufrichtet.
Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es wird kein Aufrichten eines irdischen Reiches geben. Das ist ein Hirngespinst. Lass uns hier eine Frage stellen. Errichten wir ein irdisches Reich, während der Bräutigam auf sich warten lässt?
Nun, die meisten Gläubigen meinen, das tun zu müssen.
Ja, offensichtlich säumt er zu kommen, also bringen wir diese Sache für ihn in Ordnung. Wir haben es geschafft. Nein,
überhaupt
wir nicht. Das haben wir
nicht.
Gesegnet ist, wer am Auftrag des Messias keinen Anstoß nimmt, nur weil der Auftrag nicht das ist, was er ihrer Meinung nach sein sollte, stimmt's?
Yes.
Also sehen wir uns das an. Lukas 7, ab Vers 19. Und Johannes, das ist jetzt Johannes der Täufer, rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Der arme Mann sitzt im Gefängnis. Über sein Haupt schwebt ein Damoklesschwert. Und er fragt sich, wenn Jesus dabei ist, das Reich aufzurichten, warum löscht er nicht all diesen Widerstand aus und befreit ihn? Stimmt's?
Ja.
Er erwartet, dass sein Reich kommt und es geschieht nicht. Und er ist enttäuscht, wie es auch seine Jünger waren. Sogar noch nach seinem Tod fragten sie ihn, richtest du jetzt dein Reich auf? Sehen wir uns das an. Bist du derjenige, der kommen soll? Martin, Johannes war derjenige, der die Taube herabkommen sah. Ihm wurde das Zeichen gesagt. Derjenige, auf dem du das geschehen siehst. Er ist es.
Er hörte die Stimme.
Er hörte die Stimme. Er sagte, siehe, das ist Gottes Lamm. Auch er ist verwirrt.
Ja, sogar er.
Weil die Dinge nicht so passieren, wie er dachte, dass sie passieren sollten. Als nun die Männer zu ihm, zu Jesus kamen, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Warum machst du nicht, was man von dir erwartet?
Bereitet weiter den Weg vor, doch stattdessen...
Was geht hier vor? Hä? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Er antwortet ihnen nicht einmal. Er gab ihnen keine Antwort. Zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt.
Also er sagte es ihnen nicht, er zeigte es ihnen.
Ja, er zeigte es ihnen. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Das Evangelium vom Reich, stimmt's?
Ja.
Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Okay, lass uns das geistlich betrachten. Erzählt ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Die geistlich Blinden fangen an zu verstehen. Die durch falsche Lehren lahm gemacht wurden, fangen an zu gehen. Diejenigen, die voller Aussatz der Sünde sind, werden durch Bekennen von ihren Sünden geheilt. Sie nehmen die Versöhnung Christi an, sodass sie gereinigt werden können. Die das Evangelium nie verstanden haben, hören jetzt, worum es dabei geht. Und die geistlich tot sind, werden auferweckt. Und wer geistlich arm in seinem Verständnis ist, wird reich, stimmt's? Das ist der geistliche Aspekt dabei. Johannes der Täufer sitzt jetzt da und sagt sich: Nun, wenn die Jünger, die ich zu Jesus schickte, das gesehen haben, was war eigentlich die Mission des Messias? Und er erinnert sich an etwas. Vergiss nicht, er hatte ja nur das Alte Testament. Und er erinnert sich an Jesaja. Ach, Jesaja, Kapitel 61. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass sie ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Ist das ein irdisches Reich oder ein geistliches Reich?
Ach, das ist so wunderschön. Es ist ein geistliches Reich.
Martin, warum möchte jeder dieses irdische Reich?
Ich denke, das hat mit Selbstgerechtigkeit zu tun. Einfach wieder das Ego.
Also, lass uns das zusammenfassen, Martin. Seit unvorstellbar langer Zeit wollte jeder Herrscher des Reiches sein. Und schließlich dachten die Juden, sie wären diejenigen und sie warteten auf den Messias, um das zu erfüllen. Der Messias kommt und er macht nicht, was sie wollen. Sie töten ihn. Seine eigenen Jünger denken, okay, das war ein Fehler, er wird es immer noch tun. Er macht es nicht. Johannes der Täufer verliert den Mut und sagt, warum geschieht es nicht? Ich habe eine falsche Vorstellung. Der Messias verkündigt ein geistliches Reich und er wird ein Reich errichten, das niemals zerstört werden wird. Doch bevor er es errichtet, muss er zuerst alles wegfegen, was es gibt. Nun, Martin, wenn die christliche Kirche jetzt dieses Reich für 1000 Jahre errichtet, wird Jesus dann gemäß dieses Textes kommen und es zerstören?
Ja.
Es ist bedauernswert, nicht wahr?
Es ist traurig, denn sie machen immer noch das Gleiche. Sie werden wahrscheinlich auch töten. Sie werden Menschen umbringen, weil diese sich nicht an ihr Denken anpassen wollen.
Richtig. Also wir haben immer wieder eine Wiederholung davon. Aber die gute Nachricht ist, wir sind, wie ich glaube, wirklich am Ende der Zeit. Denn die christliche Welt, die den Messias annimmt, verdrängt den Säkularismus und will dieses Reich errichten. Und sie wird Gesetze des Nordkönigs umsetzen, was das Mahlzeichen des Tieres einschließt. Sie bauen im Nahen Osten ein Abraham-Abkommen auf. Und jeder muss dafür an Bord kommen. Denn der Katholizismus hat eine Sichtweise ohne Millennium.
So wichtig.
Sie glauben, dass sie für immer herrschen werden. Sie glauben nicht an ein Millennium, in dem die Juden oder irgendeine andere Macht herrschen werden. Sie werden herrschen. Sie glauben nicht an das Millennium. Und die Vorstellungen, denen die christliche Welt anhängt, wie wir gesehen haben, entweder die heimliche Entrückung und Dispensationalismus, in dem die Juden das Reich hier auf Erden für 1000 Jahre errichten werden, oder die christliche Vorstellung eines christlichen Nationalismus, wobei die Christen ihr Reich errichten. Das ist ein jesuitisches Konstrukt.
Ja.
Den Katholiken ist das egal, denn für sie gibt es kein Millennium.
Sie werden in jedem Fall für immer herrschen.
Sie wollen herrschen. Nun, die Protestanten wollen auch herrschen. Also gib ihnen eine falsche Lehre. Sie werden herrschen. Okay. Einige davon glauben, dass sie im Himmel sein werden und einige davon glauben, dass sie hier unten herrschen. Das spielt für Rom keine Rolle. Solange Rom herrscht und es der Vorstandsvorsitzende ist, darauf kommt es doch an. Und nicht, was die Türkei macht oder was der Iran macht. Oder ein buchstäbliches Israel, was ein freimaurerisches Konstrukt ist. Das Reich wird dann errichtet, wenn gegen Gottes Volk Gesetze erlassen werden. Und die Philosophie des Nordkönigs zum Gesetz im Land wird.
Ich hoffe wirklich, dass die Leute das beachten, es sich nochmals ansehen und auf das Gespräch achten, das wir am 17. Juli haben werden.
Das ist das eigentliche Thema.
Man wird es sehen.
Lass uns beten.
Amen.
Himmlischer Vater, bitte Herr, fege die Verwirrung da draußen weg. Du hast uns klare Anweisungen gegeben, was unsere Mission ist. Es ist für uns in Offenbarung 14 so einfach erklärt. Wir müssen vor dem Mahlzeichen des Tieres warnen. Wir dürfen nicht Teil von Babylon werden. Wir müssen das ewige Evangelium verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Das sind unsere Marschbefehle. Lasst uns nicht verwirrt werden, wegen lokaler Geschehnisse da und dort. Hilf uns, uns auf die Botschaft für unsere Zeit zu konzentrieren. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.